Ja, in Deutschland sterben schätzungsweise rund 120.000 Menschen pro Jahr in Folgen des Rauchens und rund ein Drittel bis fast die Hälfte davon an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind grob 40.000 tabakbedingte Herz-Kreislauf-Todesfälle jedes Jahr. Wer mit 50 nicht raucht, lebt im Schnitt 5 Jahre länger als alle Menschen, die mit 50 rauchen. Rauchen scheint bei Frauen viel schwerer zu wiegen als bei Männern, wenn es eben um das Herzinfarktrisiko geht.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Heute spreche ich einmal über ein etwas unbequemes Thema, nämlich das Rauchen. Was hat das Rauchen eigentlich auch mit dem Herz zu tun, wenn Sie fragen, wenn Sie einen Podcast der Herzstiftung hören? Tatsächlich schadet Rauchen nicht nur der Lunge. Wie kaum ein anderer Lebensstilfaktor schädigt das Rauchen nämlich auch unsere Herzgefäße massiv und kostet so viele Lebensjahre. Ja, und dennoch fällt es vielen Menschen enorm schwer, damit aufzuhören. Manche Raucher empfinden es sogar als Eingriff in ihre Privatsphäre, wenn man sie zu sehr mit dem Aufhören bedrängt. Mit meinem Gast, Professor Christina Magnussen, möchte ich heute dennoch gleich einige Fakten zusammentragen, die dann dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin vielleicht doch das letzte Argument liefern, dem Klimmstengel Ade zu sagen. Allen anderen verspreche ich, es gibt auf jeden Fall spannende neue Informationen, die dann auch gerne weitergegeben werden können. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung und damit hallo auch Frau Professor Magnussen, schön, dass Sie heute mein Gast sind.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Frau Professor Christina Magnussen ist stellvertretende Klinikdirektorin der Kardiologie des Universitären Herz- und Gefäßzentrums Hamburg. Und sie hat eine Lebensstilstudie mitgeleitet, die sehr Interessantes zum Thema Rauchen ergeben hat. Eine kurze Frage an Sie. Rauchen Sie eigentlich selbst?
Ich rauche nicht. Zum Glück habe ich nie angefangen und stand nie vor dem Problem aufzuhören.
Aber wenn Sie jetzt einer rauchenden Person nur eine Zahl aus Ihrer Forschung mitgeben dürften, um sie ein wenig wachzurütteln, welche Zahl wäre das denn?
Ich würde sagen, wer mit 50 nicht raucht, lebt im Schnitt 5 Jahre länger als alle Menschen, die mit 50 rauchen.
Boah, das ist ja schon eine Summe. Und was genau macht eigentlich ausgerechnet das Rauchen so besonders giftig für die Lebenserwartung, vielleicht zum Beispiel im Vergleich zum Bluthochdruck, was ja auch als Gefäßkiller gilt?
Im Tabakrauch stecken über 7000 chemische Stoffe. Viele davon greifen Herz, Gefäße, natürlich auch die Lunge an. Allen voran natürlich das Nikotin. Das ist der Stoff, der süchtig macht. Er sorgt dafür, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, der Blutdruck steigt und sich die Gefäße zusammenziehen. Zu nennen ist auch das Kohlenstoffmonoxid. Das bindet an den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin, dort, wo eigentlich der Sauerstoff sitzen sollte. Die Folge ist, das Blut kann weniger Sauerstoff transportieren, Herz und Organe werden schlechter versorgt. Mhm. Der Teer ist zu nennen. Der Teer ist ein ganz klebriges Gemisch, das sich in der Lunge ablagert und fördert dort Entzündungen, COPD und auch Lungenkrebs. Und dann gibt es natürlich die ganzen krebserregenden Chemikalien, zum Beispiel Benzol, Formaldehyd, auch die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe und die Nitrosamine, die verändern das Erbgut in den Zellen und schädigen darüber.
Also eine ganze Menge Mechanismen. Und was ist genau zu den Mechanismen bekannt, die tatsächlich auch am Herzen dann einen Schaden verursachen?
Ja, das Nikotin steigert die Stresshormone, der Blutdruck steigt, die Gefäße verengen sich, das Herz wird eben dauerhaft stärker belastet. Die Gifte und auch die freien Radikale verletzen die Gefäßinnenwand. An diesen Stellen kann sich dann das LDL-Cholesterin, also das böse Cholesterin, leichter ablagern. Es entstehen die Plaques, eben die sogenannte Arteriosklerose, die in der Folge wieder zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen. Mhm. Außerdem verursacht das Rauchen eine dauerhafte Entzündung im Körper und blockiert, wie schon erwähnt, den Sauerstofftransport im Blut.
In Ihrer vor kurzem publizierten Analyse, da haben Sie ja auch speziell sich die kardiovaskulären Risikofaktoren angeschaut, die oft gemeinsam auftreten, nämlich die sogenannten Big Five. Das ist der Bluthochdruck, das Übergewicht, Diabetes, hohes LDL-Cholesterin, ja, und eben auch das Rauchen als fünfter Faktor. Wie verhält sich denn in diesem Potpourri speziell das Rauchen als Risikofaktor?
Ja, Wie anfangs gesagt, wer mit 50 noch raucht, lebt im Schnitt über 5 Jahre kürzer. Die gute Nachricht ist aber, Rauchen ist ja wie ein Brandbeschleuniger. Unsere Studie zeigte, wer im mittleren Alter mit dem Rauchen aufhört, gewinnt im Schnitt über 2 Jahre zusätzliche Lebenszeit. Und im Vergleich mit den anderen Risikofaktoren hatte der Rauchstopp einfach den größten Gewinn an Lebenszeit gebracht.
Gibt es denn generell Schätzungen, wie viele Menschen in Deutschland an einer tabakbedingten Herz-Kreislauf-Erkrankung jedes Jahr sterben?
Ja, in Deutschland sterben schätzungsweise rund 120.000 Menschen pro Jahr an den Folgen des Rauchens und rund ein Drittel bis fast die Hälfte davon an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind grob 40.000 tabakbedingte Herz-Kreislauf-Todesfälle jedes Jahr.
Ja. Fürchterliche Zahl eigentlich. Und speziell bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist ja auch der Herzinfarkt als Folge der Erkrankung besonders gefürchtet. Wie hoch kann man denn speziell dieses Risiko bei Rauchern einschätzen?
Das Problem ist, dass Rauchen vor allen Dingen bei jungen Menschen das Herzinfarktrisiko besonders stark nach oben treibt. Es gibt eine Studie im Fachjournal Heart, die zeigte, dass Raucherinnen und Raucher unter 50 Jahren ein etwa 8-fach höheres Risiko hatten für einen Herzinfarkt als Nichtraucherinnen. Ein Herzinfarkt ist damit eben auch keine Alterserkrankung und intensives Rauchen gerade in jungen Jahren erhöht signifikant das Herzinfarktrisiko.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Sie forschen jetzt auch gerade beim Thema Herzinfarkt in einer neuen Studie daran, die auch von der Deutschen Herzstiftung gefördert wird, wie hoch das Herzinfarktrisiko durch das Rauchen ist. Was genau untersuchen Sie?
In unserer Studie schauen wir uns ganz gezielt an, was Rauchen für Herz- und Kreislauf in Deutschland bedeutet. Wir wollen herausfinden, wie viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf regelmäßiges Rauchen zurückgehen und welches Lebenszeitrisiko damit verbunden ist. Genauso wichtig ist uns aber auch die positive Seite. Wir wollen berechnen, wie viel zusätzliche Lebenszeit ein Rauchstopp bringen kann, um zu zeigen, dass es sich lohnt, mit dem Rauchen aufzuhören.
Ist ja dann auch vielleicht eine wichtige Motivation, wenn man sieht, welchen Benefit man hat. Spielt denn bei Ihrer Untersuchung auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen eine Rolle? Denn es gab ja schon mal eine Studie, wonach insbesondere Raucherinnen ein signifikant höheres Risiko für einen schweren Herzinfarkt zu haben scheinen im Vergleich zu Männern, die rauchen.
Absolut, es spielt eine ganz wichtige Rolle. Alle unsere Analysen werden immer geschlechtergetrennt, also für Männer und Frauen gemacht. Die Studie, die Sie ansprechen, hat eben gezeigt, dass Raucherinnen ein deutlich höheres relatives Risiko haben für einen schweren Herzinfarkt mit ST-Hebung, also ein Herzinfarkt, wo ein Gefäß komplett verschlossen ist, als rauchende Männer. Vereinfacht gesagt, Rauchen scheint bei Frauen viel schwerer zu wiegen als bei Männern, wenn es eben um das Herzinfarktrisiko geht. Das zeigt, wie wichtig es ist, gerade auch bei Frauen konsequent über Rauchstopp und damit verbunden die Herzgesundheit zu sprechen.
Jetzt haben seit einigen Jahren die klassischen Zigaretten Konkurrenz, sagen wir mal, bekommen durch die E-Zigaretten und das Vapen wird immer attraktiver, auch in jüngeren Jahren schon. Wie sieht denn da das aus, das Risiko, das Herzinfarktrisiko oder überhaupt das Risiko für Herzerkrankung? Gibt es da schon Daten? Kann man das gleichsetzen?
Ja, E-Zigaretten gelten ja häufig als weniger schädlich, weil kein Tabak verbrannt wird und dadurch viele Giftstoffe eben des Tabakrauchs wegfallen. Ganz harmlos, und das ist ganz wichtig, sind sie aber nicht. Vor allem eben auch nicht für das Herz-Kreislauf-System. Nikotin ist in vielen Liquids weiterhin enthalten. Das heißt, wie eben gesagt, Blutdruck, Puls steigen, die Gefäße ziehen sich zusammen, das Herz wird stärker belastet. Zusätzlich können auch Partikel und Chemikalien aus dem Dampf die Gefäßinnenwand reizen und Entzündungen fördern. Im Moment spricht also vieles dafür. E-Zigaretten sind wahrscheinlich weniger schädlich als Tabakzigaretten, aber sie sind klar schädlicher als gar nicht zu rauchen.
Und dann vielleicht auch nochmal der Blickwinkel auf die Leute, die im Umfeld von Rauchern leben. Wie ist denn das Herzrisiko durch Passivrauchen einzuschätzen?
Das ist ganz relevant. Auch wer nur mitraucht, zahlt einen Preis. Studien zeigen, dass regelmäßiges Passivrauchen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um etwa 20-30% erhöht. Das heißt, wer zu Hause, im Auto oder auch am Arbeitsplatz oft Tabakrauch einatmet, hat ein spürbar höheres Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, obwohl er oder sie selbst gar nicht zur Zigarette greifen. Besonders empfindlich sind dabei Kinder, Menschen mit Vorerkrankungen und natürlich auch Schwangere. Also fürs Herz eine ganz klare Botschaft, am besten ist eine rauchfreie Umgebung drinnen im Auto und wo Kinder sind sowieso.
Ganz wichtig. Noch vielleicht ein Argument, das das Aufhören begünstigen kann. Wie schnell setzt denn dann wenn ich aufhöre, der positive Effekt des Nichtrauchens auf die Gesundheit, speziell auch die Herzgesundheit ein? Merke ich das schnell?
Die gute Nachricht ist, der Effekt setzt relativ früh ein. Sogar nach den ersten 20 Minuten werden Puls und Blutdruck deutlich und auch messbar weniger. Nach 24 Stunden nimmt bereits das Herzinfarktrisiko ab, weil einfach Kohlenmonoxid aus dem Blut verschwindet. Nach einigen Wochen bis Monaten ist es so, dass sich Kreislauf, Belastbarkeit, auch die Lungenfunktion verbessern. Das Treppensteigen fällt leichter. Viele haben weniger diesen Brustdruck bei Belastung. Nach 1 bis 2 Jahren ist das Herzinfarktrisiko deutlich und messbar reduziert. Und nach 10 bis 15 Jahren nähert sich sogar das Herzinfarktrisiko dem eines Menschen an, der nie geraucht hat. Kurz gesagt, der positive Effekt beginnt praktisch ab der letzten Zigarette. Und schon nach wenigen Jahren ist das Herzinfarktrisiko deutlich niedriger als bei jemandem, der einfach weiter raucht.
Jetzt wäre auch die Frage, weil viele sagen, naja, ich rauche doch nur hin und wieder, nur 1, 2 Zigaretten am Tag. Um diese positiven Effekte zu erreichen, hilft dann nur ganz aufhören oder kann man es auch einfach reduzieren?
Ja, die schlechte Nachricht ist, es hilft eigentlich nur ganz aufhören. Also schon 1 bis 2 Zigaretten täglich erhöhen das Risiko, in den nächsten Jahren einen Herzinfarkt zu bekommen, um rund 50%, also um die Hälfte. Man ist damit weit weg von einfach nur harmlos. Und fürs Herz gibt's leider keinen sicheren unteren Grenzwert. Jede Zigarette schadet und der größte Gewinn für die Gesundheit entsteht einfach nur dann, wenn man ganz aufhört, nicht nur reduziert.
Der Besserwisser.
Schon wer nur 2 bis 5 Zigaretten am Tag raucht, hat ein etwa 50% höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ein rund 60% höheres Sterberisiko als Nichtraucher. Die Risikokurve ist besonders steil bei den ersten Zigaretten. Die Annahme, ich rauche doch nur wenig, dann wird das ja wohl nicht so schlimm sein, die stimmt so also nicht. Das bestätigt auch eine aktuelle Auswertung aus dem November 2025, bei der die Daten von über 320.000 Menschen aus 22 Langzeitstudien untersucht wurden. Die gute Nachricht, wer aufhört, senkt sein Risiko sofort. In den ersten 10 Jahren fällt das Risiko besonders deutlich und nach etwa 20 Jahren ist es dann über 80% niedriger als bei Menschen, die weiter rauchen. Genau das fällt ja natürlich erfahrungsgemäß vielen Menschen dann doch, gerade wenn sie lange schon geraucht haben, schwer. Wem würden Sie dann vielleicht auch Medikamente zur Nikotinentwöhnung empfehlen?
Also ich würde Medikamente zur Nikotinentwöhnung denjenigen empfehlen, die stark abhängig sind, also mehr als 10 Zigaretten pro Tag rauchen, wenn man so einen Cut-off bilden will. Denen auch, die schon mehrfach erfolglos versucht haben, aufzuhören und auch denen, die ein hohes gesundheitliches Risiko haben, die eben schon Zeichen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, die schon mal einen Herzinfarkt hatten, bei denen vielleicht auch schon eine COPD diagnostiziert wurde und vielleicht auch denen, die starke Entzugssymptome beim letzten Aufhörversuch hatten, einfach um es leichter zu machen.
Genau, also wir haben jetzt nicht sehr viele Substanzen, aber ein paar sind da, wie zum Beispiel das Varenicyclin oder ansonsten auch die Nikotinpflaster beziehungsweise Kaugummis, da gibt es ja ganz verschiedene Formen. Gibt es da Substanzen, mit denen Sie gute Erfahrungen gemacht haben, gerade mit Blick auch auf Herzpatienten? Da muss man ja immer noch mal gucken, verträgt sich das mit Ihrer Medikation vielleicht?
Ja, also man muss sagen, am besten wirkt immer so eine Kombination aus Verhaltenstraining, Beratung und dann natürlich die medikamentöse Unterstützung. Es sind ja immer mehrere Säulen, die hier greifen. Und zur medikamentösen Unterstützung ist sicherlich die Nikotinersatztherapie zu nennen, als Pflaster, Kaugummis, Lutschtabletten, so wie man es eben selber gut in den Alltag integrieren kann. Es gibt auch andere Substanzen, zum Beispiel das Varenicyclin. Das ist ein verschreibungspflichtiges Medikament in Tablettenform. Das wirkt am Nikotinrezeptor im Gehirn und soll eben das Verlangen ja, und die Macht der Zigarette langweiliger machen. Und das Bupropion ist auch zu nennen, auch verschreibungspflichtig. Das war ursprünglich mal ein Antidepressivum und es soll einfach die Entzugssymptome mildern. Mhm.
Müssen da Herzpatienten bei diesen Substanzen irgendwie besonders aufpassen?
So, grundsätzlich ist natürlich immer bei jedem verschreibungspflichtigen Medikament, muss man die Komorbiditäten beachten. Wichtig ist aber, und da würde ich, kann man schwer immer pauschal sagen, aber wichtig ist der Nikotinstopp. Und wenn diese Medikamente eben helfen, natürlich muss es einmal ärztlich rückgesprochen und auch begleitet werden. Aber allem voran und das übergeordnete Ziel ist einfach der Nikotinstopp.
Mhm. Genau, und das geht am besten Hand in Hand dann mit einem Therapeuten, der ihn dann weiter auch unterstützt. Vielleicht noch abschließend ein kleiner Blick in die Zukunft. Welche politischen Entscheidungen bräuchten wir denn heute vielleicht zusätzlich dringend, damit dann künftig weniger Menschen überhaupt mal mit dem Rauchen anfangen?
Die gute Nachricht ist, dass wir relativ genau wissen, was wirken könnte, was aber einfach nicht umgesetzt ist aktuell. Also wir brauchen höhere Preise durch Steuern. Wir brauchen eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer, wie es in anderen Ländern auch schon wirklich zu Erfolg geführt hat. Siehe Australien. Die Zigaretten sind dort so teuer, dass sich wirklich weniger Menschen, vor allem die jungen Menschen, kaum mehr Zigaretten kaufen. Werbung muss verboten werden. Es darf kein Sponsoring, keine Plakate, keine, vor allen Dingen auch jetzt für die junge Generation, keine Social-Media-Kampagnen für Tabak- oder Nikotinprodukte mehr geben. Die Verpackungen sind ja schon relativ unattraktiv gestaltet. Das ist sicherlich wichtig. Wir brauchen rauchfreie Räume, die konsequent umgesetzt werden müssen. Und vielleicht brauchen wir auch eine bessere, eine strukturiertere Hilfe beim Aufhören. Es gibt von der WHO ja auch das Empower-Programm, die genau diese Punkte zusammenfassen. Im Grunde ist die Botschaft ganz einfach. Das Rauchen muss unattraktiver werden, es muss teurer werden, Werbung muss gestoppt werden und vor allen Dingen auch Nichtraucher müssen geschützt werden.
Also viele Stellschrauben. Gibt es denn dazu auch Erhebungen, wenn man diese Maßnahmen umsetzen würde? Wie viele Herzinfarkte und Schlaganfälle könnten wir denn nach heutigem Wissen verhindern?
Wir konnten in unserer 2023 im New England Journal of Medicine publizierten Studie zeigen, dass wenn man die 5 klassischen Risikofaktoren kontrolliert, würde man mehr als 50% aller Herzinfarkte und Schlaganfälle vermeiden. Und das Rauchen ist ja einer dieser zentralen Risikofaktoren. Und allein ein Rauchstopp würde gut 20% aller Herzinfarkte und Schlaganfälle weltweit vermeiden können.
Also noch ein wichtiges Argument, nicht nur, dass man persönlich ansetzt, sondern dass man vielleicht auch Unterstützung von der Politik bekommt. Vielen Dank, Frau Professor Magnussen, für diese spannenden Erläuterungen und ja umfassenden Hinweise zu den Folgen des Rauchens.
Herzlichen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, das war jetzt auch wieder Impuls. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wir können als Fazit mitnehmen, ganz kurz und knapp, medizinisch gibt es wirklich mehr als genug Gründe, mit dem Rauchen aufzuhören. Den ersten Schritt muss jedoch jeder Raucher selbst machen. Wenn Ihnen diese Folge weitergeholfen hat oder Sie jemanden kennen, der Sie hören sollte, dann teilen Sie sie gerne. Und falls Sie jetzt den ersten Schritt in Richtung Rauchfreiheit gehen möchten, auf unserer Website, da finden Sie viele praktische Informationen. Ja, oder fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin. Wir hören uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf Ihr Herz auf.